Schönen guten Morgen. Freut mich sehr, dass ihr so zahlreich gekommen seid zu diesem frühen Termin, zu diesem äußerst interessanten Talk, den Tesseract uns jetzt geben wird über State of the GNUnet. Wer noch nichts von GNUnet weiß, hat was verpasst und wird jetzt auch mehr davon lernen. Viel Spaß.
Vielen Dank. Ja, auch nochmal von mir. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu State of the GNUnet. Ich bin Tesseract und wie man im Titel sieht, der ist ein bisschen geklaut, State of the Onion, und das ist auch mit voller Absicht, weil die Zielsetzung der beiden Projekte durchaus vergleichbar ist, was wir gleich auch im Laufe des Vortrags sehen werden. Vielleicht als Eingangsfrage erstmal ein bisschen als Orientierung für mich. Wer hat von GNUnet bis heute noch eigentlich gar nichts gehört? Das ist so ein Viertel vielleicht. Wer weiß so grob Bescheid? Ja, nochmal ungefähr, ein bisschen weniger. Wer hat sich schon mal intensiver damit beschäftigt? Das sind die Altbekannten, ja, okay, jetzt frage ich nicht mehr, wer es schon mal versucht hat, auch wirklich zu benutzen, zu installieren und dergleichen. Das werden dann wahrscheinlich die gleichen Personen sein. Ich habe gerade ein bisschen Hall. Dann lege ich einfach mal los. Vielleicht noch als Einordnung, inwiefern, was ich mit GNUnet zu tun habe, seit wann ich mich damit beschäftige, ungefähr seit 3 Jahren. Dass ich mich mit GNUnet beschäftige. Angefangen hat es damit, dass ich einer Gruppe beigetreten bin, SecuShare, die versuchen, auf der Basis von GNUnet ein soziales Netzwerk zu bauen. Und wir haben dann im Laufe der Zeit festgestellt, dass es jetzt nicht reicht, dass wir GNUnet nur benutzen. Wir mussten auch in GNUnet selber auch Bugfixing vornehmen. Ich bin jetzt kein GNUnet Core Developer, ich habe also keine der Module von GNUnet selber entwickelt, sondern eher, wie gesagt, Bugfixing betrieben und versucht zu verstehen, wie es funktioniert und wie man es als jemand, der auf Basis von GNUnet eine Anwendung bauen möchte, dann benutzen kann. GNUnet ist ein relativ offenes Projekt und von daher haben wir auch für unsere Belange die Möglichkeit bekommen, an GNUnet auch Änderungen vorzunehmen und haben im letzten Jahr an einer Core-Komponente, nämlich dem Scheduler, also einer Event-Loop in GNUnet, ein Refactoring vorgenommen für unsere Zwecke. Also das ist ungefähr so mein Hintergrund. Was werde ich euch heute erzählen? Ich werde kurz nochmal eine Einführung geben, was GNUnet überhaupt ist und was man damit anfangen kann. Und im letzten Teil, wie kann man GNUnet helfen, habe ich das genannt, werde ich dann tatsächlich auch das, was der Titel impliziert, ein bisschen über den aktuellen Status von GNUnet erzählen und wie man das Projekt unterstützen kann. Okay, also was ist GNUnet überhaupt? GNUnet ist nicht nur ein alternativer Network-Stack, sondern auch ein Framework, um diesen Network-Stack nutzen zu können, um eben mithilfe dieses Frameworks Anwendungen zu bauen, die diesen alternativen Network-Stack benutzen. Wenn man sich GNUnet-Vorträge anhört, bekommt man relativ häufig zu hören, dass GNUnet das den vorhandenen Internet-Stack ersetzen soll. Das kann GNUnet auch, aber wenn ihr jetzt anfangen würdet, GNUnet zu nutzen, wäre erstmal der Anwendungsfall, dass ihr GNUnet nicht ohne Internetinfrastruktur laufen lassen würdet. Es ist, wie gesagt, möglich. GNUnet hat Module, mit denen man auch unterschiedliche Transportprotokolle nutzen kann. Also im einfachsten Fall eine TCP/IP, um die Internetinfrastruktur zu nutzen und auf dem Internet aufzusetzen. Aber man könnte auch ein WLAN-Mesh-Netzwerk GNUnet laufen lassen oder auch über Bluetooth gibt es auch Transportmodule. Man könnte sich auch vorstellen, dass man über beliebige andere Transportmodule, die andere physikalische Verbindungen zwischen den Knoten dann herstellen, kann GNUnet nutzt. Warum sollte ich dann, wenn wir sowieso auch auf dem Internet aufsetzen, überhaupt GNUnet benutzen? Und dass die Motivation ist dahinter, dass der Internet-Stack, so wie wir ihn gerade benutzen, einfach kaputt ist und an allen möglichen Stellen und Enden Informationen an Unbeteiligte weitergibt. Und das ist die Core-Motivation von GNUnet, dass es das eben nicht tut. Und alles, was wir heutzutage mit dem Internet anfangen möchten, auf eine Art und Weise macht, dass Unbeteiligte nur minimale Informationen darüber bekommen. Wie fängt GNUnet das an? GNUnet ist ein dezentrales Netzwerk. Es gibt keine zentralen Serverkomponenten. Man kann es auch verteiltes Netzwerk nennen, um es vielleicht noch von anderen dezentralen Netzwerken abzugrenzen oder von föderierten Systemen abzugrenzen. Und es gibt auch keine Knoten, die innerhalb des Netzwerkes Sonderrollen übernehmen, wie es zum Beispiel im Tor-Netzwerk der Fall ist durch die Directory-Server. Aufgrund dieser Eigenschaft ist das GNUnet-Netzwerk offen für alle Knoten, die teilnehmen möchten. Und es gibt auch keine Knoten, die jetzt darüber entscheiden, wer an dem Netzwerk teilnimmt oder nicht. Daraus folgt dann natürlich auch, dass GNUnet ein selbstorganisierendes Netzwerk sein muss, um dann damit klarzukommen, dass Knoten immer wieder aus dem Netzwerk in das Netzwerk eintreten oder aus dem Netzwerk austreten. Dadurch hat man natürlich dann auch das Problem, dass man damit klarkommen muss, dass es Knoten geben kann, die sich nicht kooperativ verhalten, aus welchen Gründen jetzt auch immer, zielgerichtet oder aus anderen Gründen. Und das muss GNUnet auch ausgleichen und hat verschiedenste Mechanismen, mit denen es das erreichen kann. Ein wesentliches Merkmal von GNUnet ist auch, dass jegliche Kommunikation zwischen den Knoten eindeutig identifiziert ist, weil jeder Knoten einen eindeutigen Public Key hat. Es ist nicht so, dass man auf GNUnet noch irgendwas dafür aufflanschen muss, das ist intrinsisch. Und dadurch ist immer gewährleistet, dass identifiziert ist, mit wem ich gerade eine Kommunikation durchführe. So. Was kann man mit GNUnet machen? Es gibt, wie gesagt, sehr viele GNUnet-Module. Vielleicht nochmal zurück zu dem Framework-Gedanken, was ich eben gesagt habe. Es gibt aktueller Status keine Applikationen mit GUI, mit denen man, bis auf eine, das ist eine Konfigurationsoberfläche für GNUnet, mit der man eine Applikation starten könnte, die dieses alternative Netzwerk, diesen Network-Stack nutzt. Das ist eben die Aufgabe solcher Projekte wie SecureShare, die jetzt versucht, wirklich Anwendungen zu bauen. Der momentane Status in GNUnet ist es so, dass die Anwendungsmöglichkeiten, die hier jetzt aufgezeichnet sind, über Command-Line-Interfaces nutzbar sind. Und da haben wir auch unterschiedliche Ausprägungen hinsichtlich des Zieles, was ich eben genannt habe, nämlich so wenig wie möglich Informationen zu leaken. GNUnet hatte vor mehr als 10 Jahren gestartet als File-Sharing-Netzwerk. Und in der File-Sharing-Funktionalität ist es auch so, dass die Anonymisierung den höchsten Grad erreicht. Das trifft auf die anderen mit abgeschwächten Eigenschaften auch zu, ist aber meistens darauf begrenzt, dass die beteiligten Knoten zumindest die Metadaten kennen. Also außerhalb der Knoten, über die Kommunikation läuft, sind die Metadaten nicht bekannt, aber die kommunizierenden Knoten wissen, wo eine Route letztendlich langführt. Da gibt es auch Bestrebungen, das zu ändern. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Der eine Ansatz ist, dass die beteiligten Knoten dass die ein Friend-of-Friend-Netzwerk bilden und damit das irrelevant ist, ob die beteiligten Knoten wissen, weil das sind Menschen, die miteinander kommunizieren können. Und es gibt auch Planungen, auf dem Routing-Layer von GNUnet ein mit dem Onion-Routing von Tor vergleichbares Routing noch einzuführen, um dort auch eine vergleichbare Anonymisierung zu erreichen, mit dem Vorteil, dass bei GNUnet im Vergleich zu Tor wir keine zentralen Directory-Server mehr haben und dass auch die Anfälligkeit von GNU-Net hinsichtlich Sybil-Attacks deutlich niedriger ist als im Tor-Netzwerk. Dann haben wir neben dem File-Sharing noch eine sehr wichtige Anwendung von oder Anwendungsmöglichkeit von GNU-Net. Das ist das GNU-Net Name, der GNU-Net Naming Service, also ein Ersatz für das altbekannte DNS, das sowohl zensurresistent ist und wo sowohl die Anfragen als auch die Antworten des Naming Service nicht durch Dritte eingesehen werden können. Eine weitere Anwendung ist, das habe ich hier jetzt mal GNU-Net Chat genannt, das wird im GNU-Net-Umfeld jetzt nicht so genannt. Es gibt ein Modul, was für das Routing in GNU-Net zuständig ist, das heißt Cadet. Da kann man einen beliebigen Port öffnen, Port nur in Anführungsstrichen, das ist jetzt kein Unix-Port, sondern im Kontext GNU-Net, wenn man einen Port öffnet, dann kann das eine beliebige Zeichenkette sein, die dann in Hash umgewandelt wird, über den dann der Knoten erreichbar ist. Das werden wir gleich auch nochmal sehen. Ich habe zumindest Screenshots gemacht, damit ich nicht in die Demo-Falle laufe. Und da ihr gleich auch alle total motiviert seid, in den Workshop zu kommen, den wir ab 12:45 haben, können wir euch das da dann auch tatsächlich vorführen und auch eure Rechner auf den Stand bringen, dass ihr am GNU-Net-Netzwerk teilnehmen könnt. GNU-Net-Chat, da haben wir eine kleine prototypische Anwendung gebaut mit einer wirklich sehr minimalistischen Chat-Applikation, die eben genau dieses Cadet-Modul benutzt, um eine ganz simple Chats durchzuführen. Und eine weitere Anwendungsmöglichkeit, GNU-Net-VPN, das heißt in diesem Fall Virtual Public Network. Es gibt die Möglichkeit, mit GNU-Net Standard-IP-Traffic über GNU-Net zu leiten. Das heißt, es gibt einen GNU-Net-Knoten, der einen VPN-Service anbietet und einen entsprechenden Exit-Knoten. Und über diese beiden Knoten kann man dann beliebige Internetanwendungen durch das GNU-Net-Netzwerk routen. So, wie helfen? Der aktuelle Status ist, es gibt ein Release 10.1 von GNU-Net, das ist schon vergleichsweise alt, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie viele Jahre. Wir haben vor ein paar Monaten ein 11 Pre-Release rausgebracht und die Zielsetzung war, warum Pre-Release? Es ist so, dass seit 10.1 sehr viel Refactoring vorgenommen wurde und sehr viele Änderungen durchgeführt wurden, deswegen der Versionssprung. Und es ist im Rahmen eines Alpha-Releases stabil und man kann es benutzen. Wie gesagt, so eine Chat-Applikation, wie wir sie gebaut haben, ist nutzbar, die ist auch stabil. Ich habe mal einen GNU-Net-Port geöffnet und der lief tagelang und man konnte die Chat-Applikation damit nutzen, das war nicht das Problem. Es ist halt so, dass es Abstürze geben kann und man dann GNU-Net neu starten kann und wenn man sich dann auch mal in dem Bug-Tracker umguckt, da gibt es eine Reihe Bugs, die noch zu fixen sind, bevor es wirklich ein Release wäre, dass man releasen könnte und einen Standard-User drauf loslassen könnte. Die Installationsprozeduren sind auch noch nicht so, dass ich das jetzt meiner Mutter geben würde. Da muss man schon ein bisschen mehr tech-savvy sein. So, also wie könnt ihr GNU-Net nutzen? Ihr könnt es tatsächlich einfach benutzen und versuchen, diese Funktionalitäten, die ich eben aufgezeigt habe, einfach mal auszuprobieren. Ihr könnt kreativ werden und euch Applikationen überlegen, die ihr auf diesem alternativen Netzwerk-Stack bauen wollen würdet. Ihr werdet dann wahrscheinlich auch Bugs finden und ihr seid dann, es wäre toll, wenn ihr die dann auch tatsächlich in den Bug-Tracker eintragen würde, damit das dann auch dokumentiert wird. Es gibt auch andere Dinge, die im Rahmen von GNU-Net gemacht werden können, wie bei Übersetzungen helfen oder generell bei der Dokumentation. Wir stellen immer wieder fest, weil aus unserer Warte es einfach so ist, dass wir gewisse Installationsdokumentationen zum Beispiel gar nicht mehr, also betriebsblind sind und dort nicht sehen, dass es für jemanden gerade nicht unbedingt einleuchtend ist, was es da steht. Da kann man auch unterstützen. Wie gesagt, man kann Applikationen bauen, so wie wir das gerade versuchen. Und ich habe ja auch schon erwähnt, das Projekt ist sehr offen. Das heißt, man kann auch relativ einfach unterstützen und selber Bugs fixen. Die Community ist sehr offen und unterstützt jeden, der da mitmachen möchte. Und wenn man sich dann erstmal in dem GNU-Net-Universum zurechtgefunden hat, kann man auch bei Weiterentwicklungen durchaus unterstützen und auch eigene Ideen einbringen. Wie gesagt, wir haben letztes Jahr eine zentrale Komponente refactored und waren zu dem Zeitpunkt 2 Jahre dabei. Das fand ich auch schon ein großer Vertrauensvorschub. Ja, dann habe ich dann noch, das habe ich gestern noch irgendwie gemacht, weil einer meiner Kollegen meinte, ja, du hast irgendwie nur Text, das ist irgendwie nicht so richtig greifbar. Ich hatte ja schon gesagt, ja, aber GUI haben wir jetzt nichts, keine Applikation. Deswegen habe ich einfach mal jetzt das hier reingepastet, was wir halt tatsächlich haben. Kann man das überhaupt sehen? Ja, genau. Also das wäre jetzt hier so eine Command-Line-Geschichte, um nach einem PDF zu suchen, was in GNU-Net hinterlegt ist, also in der File-Sharing-Komponente. Da kann ich jetzt einfach nach einem Dateinamen suchen. Man kann den Dateien, die in GNU-Net abgelegt sind, auch Tags geben. Deswegen habe ich das Gleiche dann nochmal mit einem Suchbegriff gemacht, der dann das gleiche PDF zurückliefert, beziehungsweise den Befehl zurückliefert, um es dann tatsächlich herunterzuladen. Und in dem unteren Kasten sehen wir dann den Download-Vorgang. Jetzt werden natürlich einige sagen, boah, die Datenübertragungsrate da unten, das war jetzt auch noch hier im lokalen Netzwerk. Das ist deswegen genau diese Zahl, weil man kann bei dem File-Sharing in GNU-Net die Anonymisierung parametrisieren. Also ich kann angeben, wie stark das anonymisiert werden soll. Und das war in diesem Fall die höchste Stufe und deswegen sieht die Dateiübertragungsrate so aus, wie sie hier aussieht. So, das war hier diese minimale Group-Chat-Applikation. Das ist der Server-Teil, wo ich letztendlich das, was ich gesagt hatte, hier diesen Port öffne. Den habe ich jetzt einfach mal Test genannt. Den hätte ich auch beliebig anders nennen können. Und wenn ein Client sich dann, also man sieht dann hier Log-Ausgaben, da sind immer so die Kurzform des Public Keys eines anderen Nodes, der dem Ganzen hier beitritt, und die Client-Seite sieht dann so aus. Oben bei dem Prompt kann ich dann irgendwas eingeben und das wird dann auch gelockt und auch die Antwort des anderen, und man sieht, dass andere Knoten hier beitreten und mir etwas schreiben. Das war hier einfach nur mal zur Verdeutlichung. Da habe ich den Knoten, mit dem ich, nee, das war ein anderer Knoten, aber egal, habe ich einfach mal die Routen, die das Kadett-Modul vorhält. Also es ist so, dass aufgrund von Redundanz verschiedene Routen vorgehalten werden durch das Routing-Modul. Und hier kann man einfach mal die verschiedenen Hops zu einem Ziel sich ausgeben lassen, und die werden nicht nur aus Redundanzgründen genutzt, die können auch gebündelt werden, sodass Traffic über mehrere Pfade gleichzeitig in einem sogenannten Channel ablaufen. So, ich wollte relativ viel Zeit für mögliche Fragen offen lassen, deswegen bin ich jetzt hier schon am Ende. Hier sind noch ein paar Links, einmal zum GNU-Net-Projekt selber, dann nochmal zu SecureShare, was ich erwähnt hatte. Das dritte ist ein Vortrag von vor 2 Jahren, da habe ich ein bisschen mehr zu SecureShare erzählt. Und der vierte Link, das ist ein Vortrag von Christian Grothoff, der Maintainer von GNU-Net. Und der Titel ist 45 Submodule in 45 Minuten. Also da kann man sich dann mal wirklich genauer über die Struktur von GNU-Net informieren. Oder ihr kommt gleich in den Workshop, da geht's auch. Und Der Christian Grothoff ist auch nächste Woche auf der FIFCon in Berlin. Wenn er plant, da zu sein, der hält da auch einen Vortrag. So, von daher würde ich jetzt abschließen nochmal damit, dass ich hoffe, dass sich gleich um 13.15 Uhr, glaube ich, welche von euch in den Workshop-Raum begeben, um sich von uns erzählen zu lassen, wie man GNU-Net installiert und wie man es nutzt. Und jetzt dürft ihr fragen. Dankeschön.
Ja, hallo. Ich wollte mal fragen, wie die Anonymisierungsstufen von dem GNU-Net File-Sharing denn so aussehen und was es da so gibt.
Ich weiß jetzt nicht über, ja, aus dem Kopf nicht heraus, wie viele Stufen es sind. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen präzisieren? Ich verstehe gerade nicht, worauf du hinaus willst.
Also angenommen, ich gebe Daten frei, sind die dann global suchbar oder wie kann ich das konkret einstellen, dass also, das auf bestimmte Benutzer beschränkt ist? Und wie kann ich einstellen, ob das über verschiedene Knoten gehen soll oder ob das eine direkte Verbindung sein soll und welche Verschlüsselungsstufe das haben soll und sowas?
Okay, also die Anonymisierungsstufen, also du kannst nicht so fein granular steuern, wer beteiligt daran ist, wer jetzt die Teile der Datei vorhält. Also die Datei wird im Netzwerk verteilt, die ist verteilt vorgehalten und es ist nicht feingranular steuerbar, wie das passiert. Also diese Parametrisierung bezieht sich tatsächlich nur darauf, wie stark die Anonymisierung ist und wie viel Aufwand ein Angreifer betreiben müsste, um herauszufinden, wer da mit wem was austauscht. Darauf bezieht sich diese Parametrisierung. Und es ist global suchbar, also wenn du einen File in GNU-Net hochlädst, dann kannst du eben über den Filenamen oder über Text, die du dieser Datei gegeben hast, ist das suchbar über dieses GNU-Net Search, was ich eben gezeigt habe. Also es ist global suchbar.
Und was heißt ins GNU-Net hochladen? Die Datei liegt ja dann eigentlich quasi noch auf meinem Rechner, auf meinem Server oder wird die verteilt auf fremde Server?
Ich habe noch einen Aspekt eben bei der Beschreibung von GNU-Net, wie die Dezentralisierung funktioniert, ausgelassen. Das Ganze ist über eine Distributed Hash Table implementiert und mit Unterstützung der Distributed Hash Table werden die Daten verteilt. Also die sind nicht nur auf deinem Rechner.
Okay, und wie erfolgt jetzt die Verteilung, wenn ich sehr, sehr große Datenmengen verteile, also mehrere Terabyte?
Dementsprechend schwieriger. Es braucht mehr Zeit, ja, genau. Ich weiß ehrlich gesagt momentan nicht, ob es da eine Größenbeschränkung gibt. Also ich bin ist außerhalb meiner Kenntnis, ob es da eine Größenbeschränkung gibt.
Okay, Dankeschön.
Wolltest du noch was hinzufügen, links, oder?
Ich dachte, zur Anonymisierung erwähne ich noch. Also bei dem File-Sharing ist jetzt die Anonymisierung klassisch sogar über mehrere Hops, die Onion-artige Herangehensweise ist tatsächlich dort implementiert. Ist nicht in allen GNU-Net-Bereichen implementiert. GNU-Net hat mehrere Möglichkeiten, mehrere Strategien für Anonymisierung. Einmal, es würde im Normalfall eine dauerhafte Bandbreitenbelegung machen, weswegen man nicht unterscheiden kann, wann tut GNU-Net irgendwas, was tut es denn die ganze Zeit, das kann man alles gar nicht messen und beobachten, im Gegensatz zu Tor. Weswegen eine der Nutzzwecke, also es gibt so eine Dauerbelegung, die ein bisschen anonymisierend wirkt und innerhalb dieser Dauerübertragung
wollen wir vielleicht erstmal noch andere Fragen, weil das können wir gleich alles noch im Anschluss oder im Workshop erzählen, die Details.
Ja, lassen wir das.
Ich habe zwei Fragen. Und zwar, wenn man hier mitmachen will, in welcher Programmiersprache ist das GNU-Net geschrieben?
GNU-Net ist in C geschrieben.
Aha, C würde gehen. Und dann die andere Frage, ich habe mich mit Fiber beschäftigt, haben wir es auch schon runtergeladen, aber noch nie installiert und habe gestern aber im Internet gelesen, das wäre nicht sicher. Bilder und Videos werden dort unverschlüsselt übertragen und auch die der Betreiber von Viber spioniert wahrscheinlich auch Daten aus.
Ich habe das leider akustisch. Was hast du heruntergeladen?
Viber.
Viber?
Das ist auch so ein Messenger wie der Messenger in unseren Smartphones. Damit kann man chatten, damit kann man Videotelefonie machen und dann auch preisgünstig weit entfernte Leute anrufen. Mhm. Und das ist aber hier auch so, dass, wie ich im Internet zumindest gelesen habe, dass das, also Bilder und Videos werden unverschlüsselt übertragen dort. Und bei Texten und so bei anderem Zeug wird wahrscheinlich der Provider mithören. Jetzt ist die Frage, wie groß ist dort der Aufwand, dort sowas zu machen und im Vergleich jetzt zu dem GNU-Net?
Ich würde es gar nicht versuchen. Also wenn die irgendwie noch einen Messenger auf den Markt bringen, der irgendwelche Dinge noch nicht mal verschlüsselt, dann würde ich den einfach sofort vergessen. Mhm. Also ja. Da würde ich mir gar keine Gedanken drüber machen. Die haben mit irgendwas angefangen und haben grundsätzliche Dinge nicht getan. Also nee. Direkt wieder deinstallieren.
Okay.
Du sagtest, das GNU-Net kann das Internet quasi ersetzen. Muss ich mir das dann vorstellen, dass es auf Layer 2 oben aufsetzt? Oder ist es dann doch noch irgendwie ein Overlay-Netzwerk?
Es ist tatsächlich so, dass du nur dafür sorgen musst, dass die physikalische Verbindung der Knoten hergestellt wird. Und wenn du dann ein entsprechendes Transportmodul bauen würdest, dann würde das funktionieren. Also du könntest zum Beispiel auch ein Transportmodul für CB-Funk bauen, wenn du wolltest. Da hinten war noch.
Dazu noch eine kurze Ergänzung. Also es gibt in diesem 45 Subsystems Talk von Christian, wird das mit den Layern relativ genau erklärt. Und ich habe mal versucht, in einem Lightning Talk diesen Talk zusammenzufassen. Das war auf der GPN dieses Jahr, Lightning Talk gleich der erste Talk. Das heißt, da kann man sich das mal kurz in 5 Minuten reinziehen und kriegt vielleicht eine bessere Idee.
Also wie gesagt, nochmal Werbung. Wenn ihr gleich vorbeikommt, dann geben wir euch auch eine richtige volle Packung mit allem.
Ja, ich wollte auch noch mal fragen, der Nameserver bei GNU-Net, tunet der auch die normalen Domains oder jetzt nur GNU-Net speziell?
Ja, also es ist kein Domain-Server.
Nameserver.
Der Naming-Service läuft über die Distributed Hash Table und man kann mit GNU-Net quasi DNS-Anfragen auf deinem Rechner hijacken und die laufen alle über GNS. Und es gibt auch ein Legacy-Modul im GNU-Net Naming Service, über den du dann normale DNS-Fragen durchführen könntest. Idealerweise würdest du dann in diese GNS-Einträge nicht mehr den ursprünglichen Domain-Name eintragen, sondern eine IP-Adresse, sonst ist der Wert von GNS ja direkt wieder für die Katz. Aber es gibt da zumindest diese Legacy-Komponente, um dann die Möglichkeit für Anwendungen, die für die Benutzung von GNU-Net selbst nicht gebaut sind, noch eine Möglichkeit zu geben, zumindest dieses Pet-Name-System von GNS zu nutzen.
Danke.
Ja, also einmal zu dem File-Sharing wollte ich fragen, also es ist ja so eine Art Hash-adressierte Storage, wenn er die Dateien direkt mit ihren Hashes adressiert, kann man da direkt, wenn ich jetzt eine Datei hashe,
Also die Dateien sind ja nicht komplett als Block abgelegt, sondern in Bestandteilen. Also es ist nicht so, dass die in der DHT als Ganzes abgelegt werden. Also von daher würde ich erstmal die Frage mit Nein beantworten. Also ja schon, in der DHT kannst du Key-Value-Paare ablegen und die Fragmente der Dateien würden in solchen Key-Value-Paaren abgelegt werden. Und der Key ist ein Hash, ja, also ein Public Key.
Okay, gut, dann zu dem Link-Layer vielleicht noch. Kann GNU-Net quasi eine physikalische Verbindung ohne Ethernet, also ohne MAC-Adressen und sowas aufbauen?
Theoretisch ja. Also wie gesagt, das hängt alles davon ab, ob jemand sich die Mühe macht, für sein Szenario ein Transportmodul zu schreiben. Das, was momentan vorliegt, erstmal nein, es gibt Transportmodule zum Beispiel für SMTP, um über das SMTP-Protokoll auch GNU-Netz zu nutzen. Wenn man zum Beispiel sich irgendwo befindet, wo jemand was dagegen hat, dass man GNU-Net nutzt, um das quasi zu verbergen und das über SMTP-Traffic laufen zu lassen. Es gibt auch HTTP oder HTTPS-Transportmodule und der Fantasie ist da keine Grenze gesetzt im Prinzip. Okay. Hinten in der Ecke ist auch noch.
Dankeschön. Ich finde die Slides nicht. Gibt es die Slides? Weil ich bin ein bisschen zu spät gekommen.
Ach so, es wird auch aufgezeichnet. Gar nicht, wie es dem ich kann auch die Slides, ich weiß nicht, werden die, die Slides kann man glaube ich auch anhängen bei MediaCCC, ne? Glaube ich. Ja, kriegen wir hin.
Okay, Dankeschön.
Okay, ich sehe keine weiteren Fragen. Dann vielen Dank, einen großen Applaus für Tesseract, bitte. Applaus